Ich freue mich sehr, das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen und danke euch jetzt schon, dass ihr das Wort auch an eure Herzen heranlasst. Ihr kommt ja nicht hierher, weil sonntags das zu eurem Ritual gehört, sondern ihr kommt ja in dem Bewusstsein, dass Gott zu euch reden möge und dass ihr auch Weisung bekommt, dass euer Herz ausgerichtet wird auf den Herrn, für euer Leben Kraft bekommt, Zuversicht, Korrektur. Und so ist das ein großes Vorrecht, am Sonntagmorgen sich zu versammeln, stille zu werden und auf das zu hören, was Gott sagt in seinem heiligen Wort. Ein großes Vorrecht. So wollen wir aufstehen und einen Vers lesen, aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. Amen. Nehmt Platz miteinander. Jerusalem war die Stadt der Städte in Israel. Sehnsuchtsort für das ganze Volk, Stolz und Ruhm. Dort stand der Tempel, wie wir wissen. Dort pilgerten die Menschen zu den jährlichen Festen hin. In Jerusalem war Zion der Regierungssitz, die Paläste, die Macht und Herrlichkeit der Juden. Jerusalem. Aber König Jesus kam dort nicht zur Welt. Als er geboren wurde, schlief ganz Israel und stattdessen offenbarte Gott einigen Heiden fern im Osten, die gar nicht dazugehörten, die Ankunft des Sohnes Gottes. Israel merkte nichts von der Geburt eines neuen Königs, aber die drei Weisen aus den Heiden, die haben dann davon gehört. Irgendwie komisch. Natürlich in Jerusalem. Wo sollte der neugeborene König sonst geboren werden? Das vermuteten auch die Weisen. Obwohl sie dem Stern folgten, haben sie gedacht, der muss sich jetzt irren. Wir können ihm nicht mehr folgen, der geht irgendwie falsch. Wir müssen doch in die Hauptstadt, wir müssen doch zum König, wir müssen ins Zentrum, nach Jerusalem, da, wo alle Könige geboren wurden, da müssen wir doch hin. Und so sind sie dann auch dort gewesen und haben nach dem neugeborenen König gefragt. Und keiner wusste davon. Stattdessen lesen wir, Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Ganz Jerusalem war erschrocken. Gab es jetzt Konkurrenz? In welcher Stadt sonst könnte ein König geboren sein als nur in Jerusalem? Aber dann durchforschten die hohen Priester und Schriftgelehrten die alten Propheten und untersuchten die Verheißungen nach einem kommenden König. Und siehe da, sie wurden fündig. Und wir lesen Matthäus 2, sie aber sagten dem König, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also unser Textwort war es, dass die Schriftgelehrten und Hohenpriester gefunden hatten. Bei der Frage, wo ist der neugeborene König? In Bethlehem in Judäa, denn so steht's geschrieben. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die Geringste. Da wussten die drei Weisen Bescheid. Sie mussten in die Provinz. Sie mussten aufs Land, ins Dorf, wo statt Palästen nur Kuhställe waren, wo statt Rosse und Wagen nur Schafe sind. Sie sollten Jesus in der Unbedeutendheit suchen. Da, wo sich, wie wir so schön sagen, Hase und Igel gute Nacht sagen. Da, wo er nicht zu erwarten war, da sollten sie suchen. Entsprechend heißt es auch in der Schrift bei Matthäus, und siehe, der Stern ging vor ihnen her, bis er ankam über dem Ort und dort stillstand, wo das Kind war. Und sie waren hoch erfreut, gingen hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und öffneten die Schatzkästchen, ihr Schatzkästchen, und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Frage, die sich daraus ergibt an dich heute Morgen, wo suchst du den Herrn Jesus? Wo glaubst du, dass du ihn finden kannst? Zu Weihnachten suchen wieder viele Menschen. Sie suchen ein bisschen Glauben, ein bisschen Halt, ein bisschen Tradition. Das kann nicht schaden, ein wenig gläubig zu sein. Gottlos will keiner sein. Und wo gehen sie dann hin, um Jesus wieder zu suchen? In ein Dorf nach Hintertupfingen? In einen Kuhstall zu den Futtertrögen? Nein, sie pilgern in die Kathedralen, in die Dome und Kirchen, zu den Glanzaltären, den bunten Gewändern und geschmückten Tannenbäumen, zu den Orgel- und Chorälen. Bis heute glauben wir, Jesus sei im Prunk zu finden, im Glanz Jerusalems. Irrtum. Denn nach dort weist die Verheißung nicht, sondern sie weist nach Bethlehem, nach dem Geringen, nach dem Verachteten und Vergessenen. König Jesus ist anders als die Könige dieser Welt. Zu Bethlehem wurde gesagt, und du, Bethlehem Ephrata, du bist die geringste von Judastädten, aber von dir, aus deiner Geringheit, aus deinem Geringsein, soll der Herrscher über Israel kommen. Die Botschaft dieses Verses auch an dich hier im Hause oder auch draußen, wo immer ihr diesen Gottesdienst mitseht, die Botschaft des Verses an dich lautet, wenn du König Jesus suchst, dann suche ihn nicht im Groß, in der Sensation. Um Gott zu erleben, ist kein religiöser Pomp nötig. Vielleicht wagst du dich in deinem Zustand nicht einmal am Heiligabend in eine Kirche. Du hast keinen Weihnachtsbaum und keine Weihnachtsgans und nicht mal eine Wohnung. Du bist ganz allein. Im Gefängnis, im Krankenhaus, in der Einsamkeit, in der Depression, du hast keinen Menschen mehr. Dann nimm dir einfach die Bibel. Nimm nicht die großen Dichter und Denker, lies nicht die hoch angesehene Literatur dieser Welt. Nimm die verachtete Bibel. die sie alle für ein dummes Märchenbuch halten. Geh nach Bethlehem, da wo du nichts erwarten kannst. Nimm Gottes Wort, lies für dich ganz allein, vielleicht die Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, wem ich das jetzt sage, aber Gott weiß es. Auch wenn du ein einsamer Mensch geworden bist, von Enttäuschungen gezeichnet, mit gebrochenen Flügeln auf der Erde bist, dein Leben ein Scherbenhaufen ist und du nicht mehr weiter weißt. Ja, du kannst gerne in den Glanz Jerusalems gehen, aber vielleicht ist besser, du nimmst einfach mal die alte Bibel und du liest mal die Weihnachtsgeschichte. Für dich ganz allein. Geh sie in deinem Herzen durch und bete einfach, komm doch auch in mein Herz, Herr Jesus. Komm heute, komm für immer. Bleibe bei mir und hilf mir, rette meine Seele. Ich glaube, dann erlebst du das schönste Weihnachten deines Lebens. Du musst keine großen Sachen um dich herum haben. Wenn du keine Bibel hast, dann ruf einfach in der Arche an oder frag uns, wir schenken dir eine. Du musst keine Pilgerreisen machen, den Papst besuchen und gar nicht, schon gar nicht nach Jerusalem. Da, wo du bist, da ist Jesus an deinem geringen, dunklen Ort. In deinem vergessenen Bethlehem kannst du Jesus finden. Paulus drückt das einmal so aus in Römer 10. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Halleluja, so einfach ist das. Das ist Weihnachten. Es gibt ein wunderbares, äußerst berühmtes Lied, das die große Stadt Jerusalem besingt. Kennt ihr das Lied? Jerusalem, Jerusalem. Norma, wann hören wir das mal wieder? Jerusalem, Jerusalem. Und dann fängt die Stimme an zu vibrieren. Und dieses Crescendo, Jerusalem, Jerusalem. Ich liebe dieses Lied, ja, ich liebe dieses wunderbare Lied. Jerusalem, lift up your gates and sing Hosanna in the highest. Hosanna to your King. Aber es gibt auch ein Lied über das kleine, geringe Bethlehem. Philip Brooks, ein gesegneter Verkündiger des Evangeliums aus Boston, hat es im Jahr 1865 geschrieben, nachdem er Bethlehem besucht hatte. In Jerusalem kam er auf die Idee, sich ein Pferd zu mieten und ritt mit einigen Freunden von dort einige Kilometer südwestwärts in die Vorfelder Jerusalems, außerhalb des Trubels, in die Gefilden von Bethlehem. Als er und seine Freunde dort gegen Abend ankamen, sah die Gegend so verlassen aus, wie die Bibel sie uns von den Hirten auf dem Felde beschreibt. Sie war von den Behörden umzäunt und mittendrin eine Erdsenke, in der die Hirten in der Nacht vor dem Wetter wohl Schutz gesucht hatten. Philip Brooks war innerlich so beeindruckt, dass in ihm die ganze Weihnachtsgeschichte vorbeizog. Eben noch hat er die Herrlichkeit Jerusalems gesehen und dann die Einsamkeit und Vergessenheit Bethlehems. Dieses kleine, unwesentliche Städtchen, mit dem Gott aber Weltgeschichte und Heilsgeschichte geschrieben hat. Das kam nicht mehr aus seinem Herzen heraus, auch nicht, als er endlich wieder zurück nach Philadelphia heimgekommen war, sodass er sich hinsetzte und das bis heute berühmte Lied geschrieben hat, O Little Town of Bethlehem. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark streets shines the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Ja, jetzt hat Philip Brooks uns mit diesem Lied einen kleinen Eindruck von Bethlehem vermittelt. Und um Bethlehem, Ephrata, die du die geringste unter Judas Städten bist, darum geht es und wir wollen es weiter miteinander betrachten. Wir lernen nämlich daraus und auch aus diesem Lied die große Wahrheit, dass Gott nicht das Geringe verachtet. Möglicherweise denkst du, dass du zu gering für Gott bist. Wir haben immer wieder Menschen getroffen, die gesagt haben, Pastor, das hat mit mir keinen Sinn mehr. Sie waren eine gebrochene Existenz und haben tausendmal einen neuen Anfang versucht. Aber das hat nie geklappt. Sie bekamen ihr Leben nicht in den Griff und waren verzweifelt. Und vielleicht gehörst du zu solchen Menschen auch und du schaust auf dein großes Versagen, auf dein zerbrochenes Leben, auf deine Sünden und du fragst, was kann Gott mit einer solchen Niete wie mich anfangen? Ich kann ihm doch gar nichts so nützlich sein. Ich würde dich einfach bitten, setz mal deinen eigenen Namen in diesen Vers rein, den wir heute haben. Dann heißt der Vers beispielsweise so. Und du, Klaus, Peter, sowieso. Du bist der Geringste unter den Menschen. Aber aus dir soll noch hervorkommen der Herr deines Lebens. Der Herrscher über Israel. Aus dir soll etwas Großes werden. Aus dir soll der herrliche Jesus hervorleuchten. Aus dir soll noch etwas zur Ehre Gottes werden. Aus dir wird Gott noch etwas machen. Denn die Bibel sagt, Paulus greift das auf und sagt im Korintherbrief, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Da ist nicht viel Ruhm und Stolz, nicht viele Mächtige. Nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme, dass Jesus nicht in Jerusalem oder in einer sonstigen Hauptstadt dieser Welt geboren wurde. Das hat Bedeutung. Gott liebt es, das Elende zu erwählen, weil er dadurch am meisten verherrlicht wird. Je finsterer die Nacht ist, desto herrlicher erweist sich das Licht. Menschen sagen oft, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, da kann man nichts mehr machen. Aber solche hoffnungslosen Fälle sind Gott am liebsten. Und das spricht der Herr in dein Herz hinein. Dann kann er richtig zeigen, was er drauf hat, um es mal so ganz platt zu sagen. Welche Macht und Herrlichkeit er besitzt. Denn da, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel, viel mächtiger. Dem Demütigen, dem gibt Gott Gnade. Als Gott Mose im brennenden Dornbusch berief, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen, fühlte sich Mose unzulänglich und sagte, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Gideon fühlte sich zu gering, um Israel von den Midianitern zu befreien und er sagte, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Jeremia, der Prophet, fühlte sich zu jung und unfähig, als Gott ihn berief. Er sagte, ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin zu jung. Und nach dem wunderbaren Fischfang sagte Petrus zu Jesus, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe es nicht verdient, in deiner Gegenwart zu sein. Ich glaube, Gott kennt die Menschen heute, die hier sind. Und vielleicht ist jemand da, ein kleines Kind vielleicht in der Sonntagsschule. Wir empfinden das nur als Störenfried. Aber wer weiß, was Gott aus so einem Kind noch machen kann. Aus dem Kleinen, aus dem Geringen. Hier ist vielleicht jemand, der hat die Hauptschule nicht bestanden. Und keine Berufsausbildung und keine Perspektive für das Leben. Aber wer weiß? Wer weiß, hat Gott sein Auge auf dich gelegt und seine Hand? Und er ruft dich beim Namen, folge mir nach. Und du gehst, du tust Buße, bekehrst dich. Und ein Licht geht auf für deine Familie, für deine Nachbarn. Am Ende für das ganze Land. Bethlehem, du bist mitnichten die geringste unter Israels Städten. Aus dir soll er kommen. Hat mich zutiefst, zutiefst erfasst. Mein Freund, demütige und zerbrochene Menschen sind genau die richtigen für Gott. Wir haben verkrachte menschliche Existenzen gesehen, auf die niemand mehr etwas gegeben hat, aber für Gott waren sie genau das Material, was er suchte. Und das möchte ich auch der Gemeinde im Allgemeinen sagen. Gebt bitte, liebe Geschwister, gebt niemals einen Menschen auf. Hört ihr das? Gebt ihn nie auf. Gott kann immer noch, auch wenn du es nicht glaubst. Gott kann heute noch Menschen verändern. Gib dich gerne selber auf, aber werfe dich in die Hände des Herrn und rufe, Gott sei mir Sünder gnädig. Und du wirst staunen, was der Herr noch aus dir macht, aus dir soll noch der neugeborene König strahlen. Jesus, der Retter der Welt, lasst uns nie einen Menschen verachten. Denn wer weiß, was Gott noch in seinem Leben tut. Als nächstes sagt unser Vers, ich habe am ersten Weihnachtstag auch den Dienst nach dem Dienstplan. Und ich lade euch jetzt schon ein, kommt alle wieder, da machen wir dann Fortsetzung, nur mit diesem Vers. Aber Heiligabend bitte, nichts versäumen. Aber dieser Punkt noch, der ist auch so wichtig jetzt. Und du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Manche glauben, dass damit ein irdisches Königtum Christi vorausgesagt ist. Sie warten auf ein großes Reich Israel, auf die Wiederherstellung Israels. Die sehen sie darin, dass Israel wieder Land gewinnt und wieder seine alten davidischen Grenzen bekommt und der Tempel neu gebaut wird und alles wieder im alten Glanz erstrahlt und das am Ende sogar weltweit. Und so verstehen sie die alten Propheten. Als wir vor vielen Jahren einmal Jerusalem besuchten und die goldene Kuppel der Felsendom-Moschee weithin strahlen sahen, und wir haben auch Lieder über Jerusalem gesungen und waren tief bewegt, in der Ferne die heilige Stadt auftauchen zu sehen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Israel war. Und dann ruft dieser christliche Leiter unserer Gruppe, ja, im John-Kippur-Krieg hätte Israel ganze Sache machen müssen und auch die Moschee da oben zerstören sollen, damit der Tempel wieder entstehen kann. Ich war über diese militaristische Sprache eines Christen sehr erschrocken. Ist das die Hoffnung Israels? Dass der Tempel in seiner Herrlichkeit wiederhergestellt und das Großreich Davids wieder entstehen soll? Ich kann nicht sehen, dass Jesus und die Apostel das gelehrt haben. Sie sahen die alten Propheten im Evangelium erfüllt und nicht in politischer Macht. Sie und somit auch Micha sagten Christus voraus, den Erlöser seines Volkes. Sie redeten vom neuen Bund Gottes mit seinem Volk Israel, von der weltweiten Gemeinde aus Juden und Heiden. Darum hat Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Ja, Jesus ist König aller Könige und Herr aller Herren, und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber Freunde, er herrscht nicht mit menschlichen Mitteln. Nicht mit Hilfe der Polizei und der Armee. Wenn das so wäre, dann hat er gesagt, dann würden seine Diener kämpfen. Aber das sollten sie nicht. Sie sollten nicht politisch kämpfen. Als Petrus bei Jesu Festnahme dennoch menschlich kämpfen wollte und dem Kriegsknecht das Ohr abgehauen hatte, rief Jesus, was denn? Steck dein Schwert weg. Manche Christen vergessen das heute. Sie wollen das Reich Gottes mit aktivistischen und politischen Mitteln bauen und ereifern sich dabei so sehr, dass sie am liebsten auch das Schwert ergreifen würden. Anstatt sich in Geduld zu fassen und für die verkehrte Obrigkeit zu beten, rufen sie zu Widerstand und zivilem Ungehorsam auf. Sie glauben, dass der Herrschaft Christi auf diese Weise dringend nachgeholfen werden muss. Aber obwohl die gewaltsame Festnahme Jesu das größte Obrigkeitsunrecht aller Zeiten war, hat Jesus dennoch keinen Widerstand geleistet, nicht mal eine Sitzblockade. 12 Legionen Engel, sagt er, hätte er zu seiner Befreiung rufen können, aber er hat das nicht getan. Aber bitte, sagt dann jemand, was ist das denn für ein König, den ihr da habt, der sich freiwillig abführen lässt, der sich öffentlich verspotten und misshandeln lässt und am Ende wie ein Verbrecher am Kreuz endet? Das ist euer König? Pilatus kann das nicht verstehen und fragt ihn, als sie ihn so elendig zugerichtet vor ihm sieht, bist du ein König? Und Jesus antwortete ihm, du sagst es, ich bin ein König. Und weil der Heiland merkte, dass Pilatus nicht begriff, fügte er noch hinzu, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Welt Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wie bitte? Keine Soldaten, keine Bodyguards, kein Palast. Einfach nur von der Wahrheit Zeugnis geben und dann sagen, ich bin ein König? Pilatus erschloss sich das Rätsel nicht und setzte aus lauter Verlegenheit über Jesu Kreuz einfach die Worte, der Judenkönig. War das die Verheißung des Micha von dem Herrscher über Israel, der aus Bethlehem kommen sollte? Nein, niemals, meinten die Juden und sprachen zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern schreibe, dass er gesagt habe, er ist der Judenkönig. Sie wollten einen König von dieser Welt. Aber sie hatten Micha und die anderen Propheten nicht verstanden. erst spät nicht verstanden, dass er aus Bethlehem kommt und nicht aus Jerusalem. Und sie haben auch die Art seiner Königsherrschaft nicht begriffen, obwohl alles geschrieben steht. Sie haben die alten Propheten und Micha nicht verstanden. Die redeten nämlich von einem König, der still wie ein Lamm vor seinem Scherer sein wird, der nicht einmal weiß, wo er nachts sein Haupt hinlegen soll, der die Sünden seines Volkes vergibt, der sie weiden wird wie ein Hirte, der ihnen neue Herzen schenken und seinen Heiligen Geist auf sie ausgießen wird. Diesen König. Maria und Josef hatten die Propheten verstanden. Wir müssen zugutehalten, dass der Herr sich ihnen auch direkt offenbart hatte. Der Engel des Herrn hatte dem Josef doch gesagt, das Kind soll Jesus heißen, er wird sein Volk von ihren Sünden erretten. Jesus, der Retter, das war das Kriterium des verheißenen Königs. Sein Reich, liebe Gemeinde, sollte ein geistliches Reich und kein fleischliches sein. Darum hatte das junge Paar auch keine Not, der Obrigkeit dieser Welt zu folgen. Ich habe mich da mal hineinversetzt und das sollten wir alle tun. Das Paar hatte keine Not, der Obrigkeit dieser Welt zu folgen. Als der Kaiser von Rom die Volkszählung befahl, da lesen wir nicht, dass Maria und Josef dagegen protestierten. Obwohl das ja bedeutete, Nazareth rund 180 Kilometer zu Fuß per Esel nach Bethlehem zu reisen. Nazareth war im Norden, Bethlehem südwestlich von Jerusalem. 180 Kilometer. Die Obrigkeit sagt, Maria, Josef, diesen Weg müsst ihr zurücklegen wegen des Zensus. Aber Kaiser, Obrigkeit, weißt du denn nicht, dass sie schwanger ist? Und in Bethlehem gab es keine Entbindungsstation, keine sterile Geburt, sondern nur einen stinkenden Stall. Dort sollte sie gebären. Ich stelle mir vor, wie Christen heute mit politisch Gleichgesinnten gegen die Zählung demonstrieren und zivilen Ungehorsam ausrufen würden. Maria und Josef, warum habt ihr euch nicht für den Widerstand entschieden? Warum habt ihr das Unrecht einfach über euch so ergehen lassen, Gefahr laufend irgendwo in der Wildnis unter freiem Himmel gebären zu müssen? Die beiden hatten die Regierungsform Gottes verstanden. Sie wussten, dass er nicht mittels Gewalt, sondern mittels der Herzen regiert. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche, sodass immer und überall sein Ratschluss zustande kommt. Das heilige Paar wusste, dass alles so sein musste, damit der Erlöser eben nicht im nördlichen Nazareth, wo die beiden wohnten, Mensch werden sollte, sondern in der geringen Stadt Bethlehem, der Stadt Davids, damit die Schrift erfüllt würde. Sie wussten, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Es ist nicht der Kaiser, es ist nicht die Obrigkeit, sondern ist der lebendige Gott dahinter, der einsetzt und absetzt und der die Gedanken der Mächtigen und die Herzen wie Wasserbäche leitet, damit sein Heil und sein Wille und seine Herrschaft zustande kommt. Und das einfach mit dem Wort Gottes. Darum kämpften sie nicht mit menschlichen Mitteln. Sie wussten schon etwas davon oder müssen davon gewusst haben, was Paulus meinte, wenn er sagte, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Und ohne dass sie das Wort der Apostel kannten, wussten sie schon, dass ihr Kampf nicht fleischlich, sondern geistlich war. Die beiden jungen Leute glaubten an die Micha-Verheißung, dass aus Bethlehem der Herrscher über Israel kommen sollte. Aber sie erkannten auch, dass dieser mit anderen Waffen kämpft als irdische Obrigkeiten. Als Jesus in einem Samariterdorf kam und Herberge brauchte, da wollten die Einwohner sie ihm nicht geben. Erinnert euch an die Geschichte, da erzürnte das seine Jünger so sehr, dass sie zu ihrem Meister sagten: Herr, wenn du willst, lass uns sprechen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Und wie reagierte Jesus da? Lukas 9, 55, er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Welches Geistes Kinder sind wir eigentlich, dass wir als Christen oft so streitbar sind, so zornig, so wütend? Wisst ihr nicht, dass das Reich Christi nicht von dieser Welt ist? Es ist ein reales, aber unsichtbares Reich, ein Reich der Gnade, ein Reich der Vergebung, ein Reich des Friedens mit Gott. Es ist ein himmlisches Reich und unser König ist ein himmlischer König, der regieren wird bis in alle Ewigkeit und seine Herrschaft hat kein Ende. Als Jesus gegen Ende seiner Wirksamkeit näher kam und die Stadt Jerusalem sah, erinnert ihr euch, da weinte er. Jerusalem hatte das nicht verstanden, was wir gerade besprechen. Er rief und seufzte: Wenn doch auch du Jerusalem erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden über dich Tage kommen, da deine Feinde dich von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen. Warum nicht? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Israel, du hast die Zeit deiner Heimsuchung nicht verstanden. Du suchst einen König in Jerusalem, einen, der Macht und Herrlichkeit und Glanz hat. Aber der König Gottes wird in Bethlehem geboren. Wie tragisch. Israel gehören die Verheißungen, ihnen gehört das Micha-Wort von dem kommenden Herrscher aus Bethlehem, aber sie haben nie verstanden. Bis heute warten sie auf ein irdisches Land, auf ein erneuertes Reich, wenn sie auch in diesen Tagen wieder militärisch kämpfen und mir kommen oft die Tränen, wenn ich sehe, wie Israel keinen Frieden hat, wie sie ringen. Wie sie im Geiste des alten Bundes Feuer vom Himmel fallen lassen. Und ich kann sie menschlich verstehen. Und doch zugleich seufzt meine Seele, wenn ich diese Nachrichten aus Israel, Gaza und Libanon und Syrien sehe. Israel, Israel, wenn doch auch du erkenntest, was zu deinem Frieden dient, was wirklich zu deinem Frieden dient. Aber liebe Gemeinde, wie wir wissen, ist eine Decke bis zum heutigen Tage vor ihren Augen und sie hoffen auf Frieden und Sieg über Waffen und Militär. Keine Kritik, nein, bitte versteht mich nicht falsch. Aber sie haben ihren wahren Heiland, ihren Retter, ihren Messias, Jesus Christus, der ihnen aus aller Not hilft. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie suchten einen König wie den aus dieser Welt. Die Herrschaft seines Reiches ist völlig anders. Und darum hatte Paulus als ihr Mitjude auch nur eine einzige Sehnsucht. In Römer 10 schreibt er, Brüder, mein, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Und da wende ich mich an uns alle, auch an die Christenheit, an die Namenchristenheit. Wir haben nicht die rechte Erkenntnis, wer der König Gottes und der Herrscher über Israel ist. Wir beten nicht nur für Israels Errettung, sondern wir beten auch für die Christenheit. Auch sie muss wieder erkennen, wer der verheißene Herr über Israel wirklich ist. Er herrscht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Er herrscht durch Liebe und durch den Glauben. Er herrscht durch Gerechtigkeit. Seine Herrschaft besteht im Evangelium. Sie besteht in der Torheit des Kreuzes, an dem er Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Und darum predigen wir nicht den politischen Christus und auch nicht den moralischen, sondern wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis bis heute, den Griechen eine Torheit. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, was zu unserem Frieden dient, Freunde, dann müssen wir Jesus sehen, König Jesus vom Himmel als Retter der Welt geschenkt. Herr, erbarme dich über uns, dass wir den König Israels erkennen, den Retter unserer Seele, dass wir das Geheimnis seines Reiches erfassen und die Herrschaft seiner Gnade, wie der Engel Gabriel es der Maria angekündigt hat. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus, das heißt Retter, geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist sie, liebe Gemeinde, die Erfüllung unseres Textwortes, von dem wir ausgegangen sind. Und du, Bethlehem, du bist zwar gering in den Städten Judas, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel. Die beherrschende Botschaft des Alten Testaments ist Jesus Christus, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gottes Kinder beten, Herr, wirke deine Herrschaft aus in meinem Leben. Und wenn die Herrschaft Christi in deinem Leben zum Zuge kommt, dann bringst du die Herrschaft Christi, diese Herrschaft der Liebe, die Herrschaft der Vergebung, die Herrschaft der Hoffnung, der Ewigkeit, dann bringst du sie auch zu deiner Familie. Du hast Angst, die Ungläubigen zu treffen während der Weihnachtstage. Die Spannungen sind vorprogrammiert. Sie wissen, dass du gläubig bist. Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, lass Jesus in deinem Leben herrschen. Nicht die Wut, nicht den Ärger, nicht den Zorn, nicht die Streitbarkeit, sondern lass die Liebe Christi herrschen. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern es besteht im Frieden, in der Wahrheit, in der Reinheit, in der Liebe. Ich möchte für dich beten, dass der Friede Gottes deine Seele erfüllt, dass der Herrscher, der in Bethlehem geboren wurde, dass er dich so ausfüllt und dass diese Herrschaft Jesu am Heiligabend oder Weihnachten zu deinen Freunden kommt. Dass Jesus strahlt, der König aller Könige. Darf ich mal fragen, für wen darf ich beten? Heute Morgen, dass er zu den Seinen geht mit Liebe und mit Frieden, mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Vergebung. Hebt einfach eure Hände auf, dass ich sie sehen kann. Halleluja. Dankeschön, überall im Raum. Lasst uns aufstehen zusammen. Herr Jesus, ich danke dir für Micha 5, Vers 1. Für die geringe Stadt Bethlehem und für die ganz andere Art deiner Herrschaft als die Reiche dieser Welt. Herr, du hast die Hände und Herzen gesehen, die sich zahlreich und sehnsuchtsvoll zu dir ausgestreckt haben. Ich bitte dich, mein Gott, komme du mit dem Wesen deines Reiches zu ihnen. Erfülle sie mit dem Evangelium des Heils. Jesus, ich danke dir, dass du meine Schwestern und Brüder für Weihnachten ausrüstest. Nicht mit dem Schwert, sondern mit der Liebe. Jesus, ich danke dir, dass sie dorthin gehen dürfen und ein Licht sind, dass sie leuchten, dass sie Bethlehem nach Hause tragen. Gib ihnen deinen Geist und deine Gnade. Schenk sie auch mir. Schenk sie uns allen. In Jesu Namen. Amen.